Ja, wollen wir beginnen? Gott hat uns Menschen eine ganz erstaunliche Fähigkeit gegeben. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, dass wir eine Situation beurteilen und dann auch entsprechende Schlüsse daraus ziehen, was wohl geschehen wird. Das ist eine ganz alltägliche Sache, die machen wir ganz oft und ganz automatisch und unbewusst. Mal kurz zur Erklärung, was meine ich damit? Ja? Das erste Bild zeigt uns Wetter. Ja? Graue Wolken hängen und jeder von uns, wenn er rausschaut und das sieht, beobachtet er, graue Wolke, zieht den Schluss, es könnte Regen geben und handelt entsprechend, nimmt wahrscheinlich einen Schirm mit oder bleibt im Haus. Oder im Straßenverkehr machen wir das ganz häufig. Oder ständig eigentlich. Wir fahren mit dem Auto, wir beobachten eine Situation vor uns. Und wenn wir dann so Kinder sehen, wie auf dem Bild vielleicht, die am Rand spielen oder die sich so bereit machen, um über die Straße zu gehen, dann beobachten wir und ziehen gewisse Schlüsse. Ah, die Kinder könnten rübergehen, spielende Kinder vielleicht unbedacht, den Ball hinterherlaufen. Und wir sind vorbereitet, wenn diese Situation kommt, hoffentlich. Sind wir dann so weit vorbereitet, dass wir schnell reagieren können und es nicht zum Unfall kommt. Oder im Berufsleben, ständig der Chef einer Firma muss das ständig machen, Markt beobachten, Wettbewerbssituation beobachten, muss schauen, wo geht es hin, was kommt wohl, wo geht der Trend hin. Er muss beobachten, die richtigen Schlüsse ziehen und dann richtig handeln, dass er seine Firma gut führt, und er vorbereitet ist oder die Firma vorbereitet ist für kommende Entwicklungen. Oder ein letztes Beispiel, in der Freizeit, man geht eine Skitour. Auch hier muss man sehr gründlich beurteilen. Schon im Vorfeld schaut man Lawinenlagebericht an, die Wetter, die vergangenen Tage beobachtet man. Man plant, in welches Gebiet geht man, welche Hangneigung, welche Hangausrichtung hat das alles. Wie ist die Situation? Und dann vor Ort muss man ständig die aktuelle Situation beurteilen. Wie ist es um mich herum? Wie ist die Schneelage tatsächlich? Und so weiter. Ich muss das Risiko möglichst minimieren, dass man nicht unter Lawine kommt. Also muss ich ständig beurteilen, Schlüsse ziehen und dann entsprechend handeln. Entweder, wenn es zu gefährlich ist, auf einen anderen Hang ausweichen oder die Tour abbrechen, wenn es einfach zu gefährlich ist. In unserem Abschnitt heute spricht der Herr Jesus über dieses Thema. Es geht darum, die aktuelle Situation zu beurteilen und dann entsprechend zu handeln. So, heute geht es um Lukas Kapitel 12, ab Vers 54 bis Kapitel 13, Vers 9. Damit wir einen Überblick haben, möchte ich gemeinsam den Text lesen. Wenn ihr wer eine Bibel dabei hat, schlagt es bitte auf. Ich habe dann einzelne Abschnitte dabei. Am Beamer arbeite ich den ganzen Text wieder. Also Lukas 12, Abvers 54. Dort steht, also es geht um einen Herrn Jesus. Er sprach aber auch zu den Volksmengen. Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, sagt ihr, es wird Hitze geben und es geschieht. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen, aber wie kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor die Obrigkeit gehst, so gibt er auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt. Und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Zu derselben Stunde waren aber auch einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, seit 3 Jahren komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe. Und wenn er etwa Frucht bringt, gut, wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen. Wir sehen, nach der langen Rede, die der Herr Jesus zu seinen Jüngern redet, die wir in den vergangenen Predigten beobachtet haben, spricht er nun wieder zu den Volksmengen. Wir sehen in Vers 54 und 55, er sprach aber auch zu den Volksmengen. Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, sagt ihr, es wird Hitze geben und es geschieht. Jesus gibt uns 2 Beispiele aus unserem alltäglichen Leben. Wir beobachten das Wetter und ziehen entsprechende Schlüsse daraus. Ich beobachte ein Geschehen, oder die Menschen damals haben es genauso gemacht. Im Westen steigt eine Wolke auf. Die Beurteilung ist, ich prüfe, teste, untersuche die Situation. Ich greife entweder auf meinen Erfahrungsschatz zurück. Wolke im Westen kenne ich, da kommt immer Regen. Oder ich ziehe logische Schlüsse, wenn ich keinen Erfahrungsschatz zur Verfügung habe. Wolke steigt auf, kommt her, wird nach oben getrieben durch die Berge, kühlt sie ab, verdichtet sich, es wird Regen geben. Also Erfahrungsschatz oder logische Schlüsse, Schlussfolgerung, es wird wohl Regen geben. Genauso im zweiten Beispiel, es weht der Wind aus Süden. Ich beobachte das, ich prüfe das, ich greife auf meinen Erfahrungsschatz zurück. Der Südwind geht, der geht über trockene Gebiete, wärmt sie auf und kommt dann als heißer Wind bei uns an. Es wird Hitze geben. Immer die Schritte Beobachtung, Beurteilung, Schlussfolgerung. Und der Herr Jesus sagt, ihr macht es täglich. Und es stimmt, euer Urteil ist gut. Ihr beobachtet die Wolke und es wird Regen geben. Und den Südwind und es wird Hitze geben. Aber dann sagt der Herr Jesus in Vers 56, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen, aber wie kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Warum nennt Jesus die Menschen Heuchler? Was ist ein Heuchler? Heuchler ist jemand, der etwas vormacht, der etwas vorgibt. Er ist ein Schauspieler, jemand, der nicht echt ist, der nicht so ist, wie er nach außen hin vorgibt. Warum nennt ja Jesus die Menschen jetzt Heuchler, ihr Schauspieler? Er zeigt ihnen, dass sie durch das Aussehen des Himmels und der Erde sehr gut beurteilen können und sie ziehen auch die richtigen Schlüsse. Sie haben die Fähigkeit und sie wenden es beim Wetter sehr treffend an. Aber was tun sie nicht? Die Zeichen dieser Zeit wirft er ihnen vor, die beurteilt ihr nicht. Die Zeichen dieser Zeit, um was geht's hier? Sie sehen, was Jesus macht. Er ist mitten unter ihnen. Jesus heilt. Er macht Menschen frei von bösen Geistern. Sie sehen das und sehr wohl können sie das beurteilen, was sie sehen. Und sehr wohl können sie dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber sie machen es nicht. Jesus nimmt an der Stelle, denke ich, Bezug auf das, was vorhin schon passiert ist. der ganze Abschnitt, dieser ganze Gedankengang, die Rede, alles das beginnt nach meiner Meinung nach in Kapitel 11, im Vers 14. Schauen wir mal kurz dorthin. In Kapitel 11, Vers 14 bis 16 steht, ist wieder die Rede vom Herrn Jesus, und er trieb einen Dämon aus, und dieser war stumm. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, dass der Stumme redete, und die Volksmengen verwunderten sich. Einige aber von ihnen sagten, durch Beelzebul oder wörtlich in der Kraft des Beelzebul, des Fürsten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere aber begehrten, um ihn zu versuchen, von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Also, was macht der Herr Jesus? Er macht den Menschen frei von einem bösen Geist. Und die Volksmengen haben es beobachtet. Was für ein Wunder, der besessene Mensch ist frei. Er kann wieder sprechen. Aber wie beurteilen die Volksmengen diese Situation? Wir lesen, dass sie sich verwundert haben. Also sehr wohl haben sie es gesehen. Sehr wohl haben sie gewusst, da ist was Großes passiert. Wirklich erstaunlich. Noch nie haben wir so etwas gesehen. Aber zu welcher Schlussfolgerung kämen sie? Einige sagten, ja, das macht Jesus ja in der Kraft des Fürsten der Dämonen. Das heißt, Jesus ist im Bund mit dem Obersten der Dämonen und so kann er den stummen Dämon austreiben. Andere begehrten von Jesus ein weiteres Zeichen. Es hat noch nicht gereicht anscheinend. Deshalb, denke ich, nennt der Herr Jesus sie Heuchler. Er sagt, ihr Schauspieler, eigentlich könnt ihr das, was geschehen ist, doch sehr gut beurteilen. Euch fehlt nichts. Aber ihr wollt nicht. Ihr seid wie Schauspieler, die sich nach außen hin verstellen. Was ist die richtige Schlussfolgerung aus dem Ganzen, was da passiert ist, aus diesem Wunder? Der Herr Jesus selbst sagt, ein paar Verse weiter, Lukas 11, Vers 20, sagt der Herr Jesus, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Er erklärt ihnen dazwischen, wie absurd es ist, was sie da sagen, dass er in der Macht des Obersten der Dämonen das austreibt. Er sagt, wie falsch seid ihr unterwegs, denkt doch mal nach. Wenn ich das mache, dann ist das Reich Gottes da. Dieses Wunder ist doch nicht Selbstzweck, es deutet doch auf eine Wahrheit hin. Und die Wahrheit ist, das Reich Gottes ist da, der Messias selbst ist da, der verheißene Retter, der, der frei macht, der in der Macht Gottes wirkt und die Menschen aus der Macht Satans befreit. Ihr Heuchler, sagte Herr Jesus. Zurück zu unserem Abschnitt Lukas 12. Deshalb, sagte Herr Jesus, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen, aber wie kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Was für eine besondere Zeit ist das? Gott selbst ist gegenwärtig, der Messias ist da, die Kraft Gottes ist sichtbar in die vielen Wunder, die der Herr Jesus wirkt. Und er sagt, ich bin es. Er kennt doch die Zeichen der Zeit und beurteilt doch diese Zeichen der Zeit und handelt entsprechend. Wie sollen die Menschen nun handeln? Das erklärt uns Jesus im folgenden Abschnitt. Er gibt uns ein Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man schnell und richtig auf die Zeichen der Zeit reagiert. Er sagt, bringt euer Leben in Ordnung, solange noch Zeit ist. In die Verse 57 bis 59 lesen wir Folgendes. Lukas 12, Vers 57. Warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa vor dem Richter hinschleppt. Und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Jesus stellt die Frage an diese Menschen, warum bringt ihr euer Leben denn nicht in Ordnung? Warum regelt ihr euer Leben denn nicht so, wie es vor Gott gerecht ist? Und Jesus gibt den Menschen ein Beispiel zur Veranschaulichung. Er sagt, überleg doch mal, du hast Schuld bei einem anderen. Und es ist schon so weit gekommen, dass du mit deinem Widersacher, mit deinem Prozessgegner auf dem Weg zum Richter bist. Was solltest du spätestens jetzt machen? Klar, du solltest dir alle Mühe geben, von ihm loszukommen. Du solltest dir alle Mühe geben, die Sache mit deinem Prozessgegner zu regeln. Außergerichtlich. Warum? Wenn du die Sache jetzt nicht regelst, dann wird ein anderer die Sache regeln. Dein Prozessgegner wird dich zum Richter schleppen, der Richter wird dich verurteilen und dich einsperren lassen. Und dann wirst du im Gefängnis sein, bis du alle Schuld zurückgezahlt hast, bis auf den letzten Cent. Also, was willst du? Richte dich selbst, jetzt, damit dann nicht der oberste Richter dich richten muss. Jesus sagt, erkenne doch, was Recht vor Gott ist. Erkenne doch deine Schuld vor Gott und bring sie in Ordnung. Jetzt, solange noch Zeit ist, richte dich selbst. Wenn nicht, dann wird ein anderer dich richten. Und wir sehen im Beispiel, es wird nicht gut ausgehen. Jesus sagt also zu den Menschen, ihr könnt sehr wohl den Himmel und die Erde beobachten. Und dann auch die richtigen Schlüsse ziehen. Wolke, es wird Regen geben, Südwind, es wird Hitze geben. Aber achtet doch auch auf die Zeichen dieser Zeit. Große Wunder geschehen unter euch. Das Reich Gottes ist nahe, der Messias ist hier. Und noch ist Zeit, dass ihr euer Leben mit Gott in Ordnung bringt. Nutzt die Zeit. Und was genau meint der Herr Jesus jetzt mit diesen Wie sollen die Menschen ihr Leben in Ordnung bringen? Und das wird uns nun erklärt. Wir lesen in Kapitel 13, in die Verse 1 bis 5, von zwei großen Unglücken. Zwei Begebenheiten, bei denen Menschen in Jerusalem auf schlimme Weise ums Leben gekommen sind. Einmal sind Galiläer zu Tode gekommen und einmal 18 Menschen beim Turm vom Siloam. Lukas 13, Vers 1 steht, zu derselben Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Menschen erzählen dem Herrn Jesus von einer furchtbaren Gräueltat. Wir erfahren hier keine näheren Details, sondern nur, dass Pilatus die Menschen aus Galiläa töten ließ. Vermutlich waren sie gerade dabei, für Gott Schlachtopfer darzubringen, als Pilatus sie töten ließ. Und es war dann so, dass sich das Blut der Galiläer mit dem Blut der Schlachtopfer vermischt hat. Was für eine schreckliche Gräueltat. Es gibt keine näheren Infos zu dem Ganzen, warum Pilatus das gemacht hat, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber darauf geht der Herr Jesus hier ja gar nicht ein. Er geht nur darauf ein, wie die Menschen über diese schlimme Tat gedacht haben. In Vers 2 lesen wir Folgendes. Jesus sagt, und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Hier sieht man, dass die Menschen wohl dachten, dass das, was passiert ist, ein schlimmes Gericht Gottes war. Dass diese Galiläer derart Schlimmes erlitten haben, zeigt doch, dass sie mehr Sünder waren als alle anderen. Sie haben bestimmt sehr viele schlimme Sünden begangen, wenn Gott sie auf so schlimme Weise richtet. Sie waren ja gerade beim Opfern, Dienst für Gott, und dann so ein schlimmes Unglück. Gott rafft sie an dieser Stelle, in dieser Weise weg. Die Menschen haben also was beobachtet und sind zum Schluss gekommen. Sie haben beobachtet, schlimmes Unglück, Die Schlussfolgerung war, diese waren mehr Sünder als die anderen in Galiläa, weil sonst würde Gott ja sowas nicht machen. Vorhin sagt Jesus noch, das Wetter, das könnt ihr gut beurteilen. Aber was sagt der Herr Jesus zu dieser Schlussfolgerung? In Vers 3 sehen wir es. Der Herr Jesus sagt, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus sagt, nein, ihr seid völlig falsch, wenn ihr so denkt. Diese Galiläer, die so schlimm umgekommen sind, die waren doch nicht mehr Sünder als die anderen Galiläer. Und Jesus korrigiert das falsche Denken, das sich oft so schnell auch bei uns, denke ich, einschleicht. Wir sehen großes Unglück bei anderen und vielleicht stellt sich dann auch dieser Gedanke ein, ja, bestimmt große Sünde im Leben, da greift Gott jetzt ein. Nur deshalb dieses Unglück und Gott straft den anderen bestimmt zurecht. Dieses pauschale Denken, das ist falsch und vor allem gefährlich. Es ist falsch, weil Gott jede Sünde bestraft und bestrafen wird, egal ob groß oder klein. Und dieses Denken ist gefährlich, weil ich mich selbst damit ja belüge. Ich vergleiche mich dann mit den schlimmsten Sündern und denke, dass bei mir doch eigentlich alles passt. Mein Leben läuft ja ganz gut, keine größeren Unglücke. Gott ist wahrscheinlich zufrieden mit mir, alles prima. Keine großen Sünden da, alles in Ordnung. Gott wird mich nicht strafen. Falsch gedacht. Der Herr Jesus sagt hier eine sehr, sehr ernste Warnung. Er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und dann fügt Jesus ein weiteres Beispiel hinzu ab Vers 4. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Jesus spricht nochmal von einem weiteren schlimmen Unglück, das geschehen ist. 18 Menschen kamen zu Tode, weil ein Turm umgestürzt ist. Wahnsinn, oder? Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Die haben doch nichts dafür können. Und wieder zeigt der Herr Jesus durch seine Frage, was die Menschen im Herzen dachten. Meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Wieder dieses Denken. Die, die doch so schlimm umgekommen sind, müssen in irgendeiner Weise sehr, sehr schuldig oder mehr, auf alle Fälle mehr schuldig gewesen sein vor Gott als alle anderen in Jerusalem. Gott hat sie wohl gerichtet. Aber wiederum sagt der Herr Jesus an der Stelle, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. In beiden Beispielen sagt der Herr Jesus, ihr liegt völlig falsch mit eurer Schlussfolgerung. Meint doch nicht, dass die, die auf so schlimme Weise umgekommen sind, mehr Sünder oder mehr vor Gott schuldig waren. Nein. Es geht letztlich um euch, zu denen ich jetzt rede, sagt der Herr Jesus. Wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus meint nicht, dass sie auf dieselbe Art und Weise wie die Galiläer oder die Menschen bei dem Turm zu Tode kommen werden, sondern dass sie alle ebenso wie diese Menschen in den beiden Beispielen völlig ins Verderben stürzen werden. Vorher spricht Jesus davon, dass die Menschen ihr Leben in Ordnung bringen sollen, solange noch Zeit ist. Sonst wird der oberste Richter, Gott, das Urteil sprechen. Und es wird ein sehr genaues sein. Die Schuld muss bis auf den letzten Cent bezahlt werden. Und hier sehen wir die große Warnung. Jesus spricht von Sünde und von Schuld. Er sagt also zu den Menschen, denk nicht, dass dein Leben in Ordnung ist, weil du vielleicht nicht die schlimmsten Sünden begangen hast. Es geht um jede Sünde, egal ob groß oder klein. Gott wird alle Sünden richten. Und deshalb ruft der Herr Jesus die Menschen auf und sagt, tut's Buße. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Jetzt müssen wir darauf eingehen, was bedeutet Buße. In unserem Sprachgebrauch ist es so, dass Buße eine andere Bedeutung hat und die Bibel diesen Begriff anders verwendet, als unser Sprachgefühl und Sprachgebrauch ist. Deswegen ist es wichtig, dass man solche zentralen Begriffe sich in der Bibel anschaut, mal für sich selbst in Ruhe und forscht, was bedeutet das, wie beschreibt Gott diesen Begriff, wie füllt er diesen Begriff, dass wir nicht durch unseren Sprachgebrauch in eine falsche Richtung gelenkt werden. Weil wir in unserem Sprachgebrauch verwenden Buße oft so in der Form von Strafe. Wir sprechen vom Bußgeld und sagen, das ist Geld, das muss jemand zahlen, weil er ja was Schlimmes gemacht hat oder zu schnell gefahren ist oder falsch geparkt hat. Eine Strafe für eine Schuld, so ist unser Sprachgebrauch. Oder man sagt auch manchmal, oh, dafür werde ich wohl büßen müssen. Und man meint wohl, da wird man leiden müssen für ein begangenes Unrecht. Oder auch im religiösen Bereich wird Buße verwendet in der Form, dass man durch selbst gewählte oder auferlegte Bußübungen seine Schuld abarbeiten muss. Also, in unserem Sprachgebrauch ist Buße immer belegt mit Strafe, abarbeiten, was tun müssen und so weiter. Aber das entspricht überhaupt nicht dem, wie die Bibel diesen Begriff gebraucht. Dieses griechische Wort, das da immer verwendet wird, das bedeutet ein Umsinnen. Es bedeutet eine Umkehr, eine Herzensumkehr, eine Änderung der Gesinnung des Menschen Gott gegenüber. Also Buße in der Bibel bedeutet, dass in meinem Innersten was passiert, dass sich dort was verändert, in meinem Herz, in meinem Denken, in meiner Wahrnehmung. Buße tun bedeutet, dass ich Gott glaube. Das heißt, Buße tun heißt, ich glaube, dass Gott ist und dass er tut, was er sagt, weil er die Macht dazu hat. Buße tun bedeutet, dass ich mit Gottes Urteil über meine Sünden übereinstimme. Buße tun bedeutet, dass ich Gott Recht gebe. Es bedeutet, dass ich vor mir selbst und Gott zugebe, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich mich nicht rausreden will, dass ich weniger Sünder bin als andere. Es geht nicht um mehr oder weniger. Sünder ist Sünder. Und das muss ich in meinem Innersten erkennen und aufhören mit all die Ausreden und mit damit, dass ich mich selbst anlüge, indem ich auf andere schaue, mich vergleiche und dann denke, ja, bin ja gar nicht so schlecht. Bin ja eigentlich ganz gut. Buße tun bedeutet, schonungslos zuzugeben, ja, Gott, du hast recht mit deinem Urteil. Ich habe gegen dich gesündigt. Da gibt es keine Ausrede, keine Rechtfertigung, es ist so. Ich habe gesündigt gegen dich, Gott, mit meinem Denken. Dieses Denken hat sich gezeigt in meinem Reden und in meinem Tun. Ich habe rebelliert gegen dich, wollte eigene Wege gehen. Habe mich belogen, verglichen mit anderen, habe gedacht, es passt alles, aber gar nichts passt. Wenn ich dein Wort lese, Gott, dann siege ich deine Rechtsforderungen und siege den Maßstab, den du anlegst. Buße tun heißt, diesen Maßstab ehrlich auf sein Leben anwenden und erkennen, ich habe Schuld vor diesem Gott. Buße tun beginnt also im Herzen. Und dieser Begriff wird auch in dieser Weise so verwendet in der Bibel. Es geht nicht darum, irgendwas abzubüßen, irgendwas zu tun, abzuarbeiten, sich zu bestrafen in irgendeiner Weise. Gar nicht. Es geht darum, dass ich Gottes Urteil über mein Denken, mein Reden, mein Tun, über mein ganzes Sein akzeptiere. Es geht um ein Umdenken. Und mit diesem Umdenken geht Hand in Hand ein Umkehren. dass ich nicht mehr weiterhin eigensinnig meinen eigenen Weg gehen will, sondern dass ich umkehren will zu Gott hin. Dass ich mich ihm anvertraue, er soll Herr von meinem Leben sein. Und genau dazu ruft der Herr Jesus die Menschen auf. Und er fordert nicht, glaubt's einfach. Er sagt, schaut's doch die Zeichen dieser Zeit an. Ihr habt's die Fähigkeit. Beobachtet's, beurteilt's und dann zieht's die richtigen Schlüsse. Seht doch die Wunder, die ich wirke. Erkennt's doch, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Der Messias ist da. Und unser Text ist voll von deutlichen Bildern der Warnung. Der Jesus beginnt damit, dass er dieses Bild des Gefängnisses zeigt. Und er sagt, du Hörer, du hast Schuld. Du hast Schuld vor dem Obersten und Höchsten. Beeil dich, deine Schuld in Ordnung zu bringen, weil sonst wird der Richter dich verurteilen und du wirst im Gefängnis landen. Und dort wirst du nicht herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Dann dieses Beispiel von dieser Gräueltat an den Galiläern. Und der Jesus sagt, denkt doch nicht, dass ihr weniger Sünder seid als jene. Tut's Buße, erkennt's in eurem eigenen Leben, was nicht in Ordnung ist. Es muss sich etwas in eurem Leben verändern, weil sonst werdet ihr ebenso umkommen. Und das Beispiel der 18, die durch den Turm umkamen, auch hier sagt der Herr Jesus, denkt doch nicht, dass ihr vor Gott weniger schuldig seid. Tut's Buße, sonst wird auch euch das Verderben plötzlich und unerwartet treffen. Mit all dem, denke ich, sagt der Herr Jesus, beeilt dich, beeilt euch, euer Leben vor Gott in Ordnung zu bringen. Erkennt eure Schuld und bringt sie in Ordnung und hört auf zu denken, dass bei euch alles passt. Jesus schließt seine Rede zu den Menschen jetzt noch mit einem Gleichnis ab. Ab Vers 6 lesen wir Folgendes. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, seit 3 Jahren komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe. Und wenn er etwa Frucht bringt, gut. Wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen. Wir sehen im Gleichnis den Besitzer eines Weinbergs und im Weinberg war ein Feigenbaum gepflanzt. Und der Feigenbaum war nicht zur Zierde gepflanzt, sondern der Besitzer wollte gern seine Früchte ernten. Der Besitzer kommt jedes Jahr wieder, will die Früchte ernten, aber der Feigenbaum trägt keine Frucht, schon seit 3 Jahren nicht. Da ist die Geduld des Besitzers zu Ende und er sagt zum Weingärtner, hau den Baum ab, er ist unnütz. Aber der Weingärtner will dem Feigenbaum noch mehr Zeit geben. Er will dieses Jahr noch einmal den Boden um den Baum herum lockern und auch düngen. Wenn der Baum dann Frucht bringt, dann ist es gut. Wenn er aber auch nach diesem erneuten Bemühen keine Frucht bringt, dann soll er abgehauen werden. Weil dann wird er auch in Zukunft wohl keine Frucht bringen. Was bedeutet das alles? Dieses Gleichnis steht am Ende von der Rede vom Herrn Jesus. Und ich denke, der Herr Jesus fasst mit diesem Gleichnis das zusammen, was er vorhin schon zu den Volksmengen gesagt hat. Ich denke Folgendes. Im Gleichnis geht es um einen Feigenbaum, um den Besitzer des Feigenbaums und um den Weingärtner. Der Besitzer in diesem Gleichnis, denke ich, ist Gott. Der Feigenbaum ist, Das ist schwierig, aber ich denke Folgendes. Der Feigenbaum, denke ich, sind die Menschen in Israel zur Zeit vom Herrn Jesus. Und der Weingärtner ist der Herr Jesus selbst. Gott ist es, der diese Menschen erschaffen hat, der ihnen ihren Platz in Israel gegeben hat, der sie dort eingepflanzt hat. Es ist ein Feigenbaum, also denke ich, dass Herr Jesus spricht jeden Einzelnen ganz persönlich an der Stelle an. Und nun sucht Gott schon seit 3 Jahren nach Frucht an diesem Baum. Was bedeuten 3 Jahre und was bedeutet Frucht? Ich denke, dass die 3 Jahre ein Hinweis sind auf die 3 Jahre des öffentlichen Wirkens vom Herrn Jesus. Schon seit 3 Jahren ist er mitten unter diesen Menschen. Er wirkt Wunder, er spricht von Gott. Schon seit 3 Jahren ruft der Herr Jesus die Menschen auf, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das ist, denke ich, auch die Frucht, die Gott da sucht, die Buße. Die Umkehr des einzelnen Menschen. Und so warnt der Herr Jesus eben am Ende seiner Rede mit diesem Gleichnis nochmal jeden einzelnen seiner Zuhörer. Er fragt jeden einzelnen ganz persönlich, ist diese Frucht in deinem Leben? Hast du Buße getan? Noch ist Zeit. Aber die Zeit ist nicht unbegrenzt. Es kommt der Moment, an dem Gott zum letzten Mal prüfen wird, ob du Buße getan hast. Und wenn nicht, dann wirst du abgehauen werden, bildlich gesprochen. Und dieses Abhauen, denke ich, ist ein Bild dafür, dass der Mensch umkommen wird. So wie wir es in den anderen Beispielen gesehen haben. Der erste Vergleich war mit dem Gefängnis. Die beiden anderen Beispiele von Menschen, die auf eine schlimme Weise umgekommen sind. Der Herr Jesus spricht in diesem ganzen Abschnitt nicht davon, was es jetzt wirklich bedeutet, umzukommen. Aber er führt den Menschen so bildlich vor Augen, mit Beispielen und Begebenheiten, die sie selbst erlebt haben oder zumindest gehört haben, in der unmittelbaren Umgebung ist es passiert, mit den Galiläern, mit den Menschen am Turm. Mit diesen Beispielen zeigt er ihnen, dass es darum geht, dass ein schlimmes Ende kommen wird. Dass Verderben kommen wird, ein schreckliches Umkommen es sei wird. Weil wenn man sich davor nicht schreckt, wie soll der Herr Jesus es noch in anderer Weise beschreiben? Welche Bilder, welche Vergleiche soll er noch verwenden? Wenn man nicht erschrickt, dass man sagt, Mensch, was für eine Gräueltat, Pilatus hat diese Galiläer dort abgeschlachtet. Und wie schrecklich der Turm umgefallen und alle haben zu Tode gekommen, plötzlich. Und das, denke ich, möchte Herr Jesus erner zorn. Es ist sehr ernst. Niemand möchte doch in ein Gefängnis kommen und dort sitzen, ewig. Bis der letzte Cent da bezahlt ist. Niemand möchte doch auf so schreckliche Weise umkommen wie diese Galiläer oder diese Menschen beim Turm. Jesus spricht da ernste Warnung aus, sehr ernst. Er sagt, tut's Buße, weil sonst werdet ihr umkommen und es wird ein schreckliches Ende sein. Aber, das ist sehr tröstlich in diesem Gleichnis, er zeigt auch, wie viel Geduld und Bemühen bei Gott ist. Der Weingärtner spricht zum Besitzer, dass er sich noch ein weiteres Jahr ganz speziell um diesen Baum bemühen will. Er will den Boden aufgraben, er will Dünger ausbringen, er will für optimale Bedingungen sorgen, sodass wirklich Frucht entstehen kann. Alle Rahmenbedingungen sind perfekt. Und nun liegt es am Baum, ob er Frucht bringt oder nicht. Ich denke also, Jesus möchte noch einmal ganz speziell sich für diese Menschen einsetzen. Aber wenn sie dann keine Buße tun, dann nicht umkehren von den eigensinnigen Wegen und sich an Gott wenden, mit einem gebeugten, ehrlichen Herzen, dann werden sie auch künftig keine Buße tun. Wieso auch? Wenn der, der da ist, Gott selbst, gegenwärtig ist und Wunder wirkt in so großer Weise und keine Umkehr da ist, warum sollten sie dann später umkehren? Und dann, sagt der Herr Jesus, wird das Ende so sein, dass ihr umkommen werdet. Jesus ruft also die Menschen auf. Er sagt, beurteilt die Zeit. Erkennt doch die Zeichen. Ich bin da. Ich grabe. Ich dünge. Was für ein Bild. Mit wie viel Mühe ist das verbunden, was der Jesus da beschreibt und was sein Dienst dort war auf Erden. Er sagt, ich bin mitten unter euch. Das Reich Gottes ist da und beurteilt es doch. Und dann handelt es entsprechend. Bringt doch euer Leben in Ordnung vor Gott. Tut Buße. Denkt um. Kehrt um zu Gott. Solange noch Zeit ist. Wenn nicht, so werdet ihr umkommen. Und es wird ein furchtbares Ende sein. Alles das sagt der Herr Jesus zu den Menschen damals, die ihn so direkt erlebt haben. Aber seine Warnungen, die gelten auch heute noch genauso. Der Jesus war damals gegenwärtig. Er ist als Retter und Erlöser auf diese Welt gekommen. Er hat sein Erlösungswerk vollendet. Er wurde gekreuzigt. Er war tot. Aber er ist auferstanden und aufgefahren und ist jetzt im Himmel. Jesus lebt. Und er wird wiederkommen. Dann aber nicht als Erlöser, sondern als der Richter. Als dieser oberste Richter. Und das ist ernst. Ernst für uns. Weil was wirkt der Herr Jesus täglich? In deinem Leben, in meinem Leben? Wie viel Gutes nehmen wir aus seiner Hand? Wie sehr genießen wir es? Wir sind aufgerufen, auch unsere Situation zu beurteilen. Weil wir wissen, was kommt. Jesus schenkt uns sein Wort. Gott offenbart, was kommen wird. Er selbst wird kommen als der Richter und wird einen jeden richten nach seine Werke. Dann ist es ernst. Und so sind wir gefordert, zu erkennen, dass wir Schuld haben vor Gott. Und so sind wir gefordert, dass wir nicht denken, ja, es gibt ja andere, die viel schlimmer sind. Ich bin ja gar nicht so schlimm. Es gibt ja solche, die mehr Sünder sind wie ich oder mehr Schuld haben als ich, ja, mag sein. Aber es geht nicht um mehr oder weniger, es geht um Sünder. Und das bist auch du und das bin ich. Und so ruft der Herr Jesus auch jeden von uns zu, tut Buße, sonst werdet ihr umkommen. Die Frage ist, tun wir es? Danke euch.